Hey, ihr da draußen, sperrt die Lauscher auf. Willkommen bei Kugelsicher, dem Copcast der Polizei Hessen. Kugelsicher. Hört hinter die Kulissen. Kein Gelaber, alles echt. Feinster Einblick in den Alltag der Polizei Hessen. Kugelsicher. Authentisch, ehrlich, direkt, hart. Ganz schön krass. Und auf jeden Fall kugelsicher.
Hallo und herzlich willkommen zu Kugelsicher, dem Copcast der Polizei Hessen. Ja, wir hatten hier ja schon Streifenbeamtinnen, Streifenbeamten, wir hatten Ermittlerinnen und Ermittler und heute nehmen wir euch mit auf eine Polizeistation und dort an die Spitze, nämlich Dienststellenleitung. Das ist heute unser Thema und natürlich zu Gast deswegen eine Dienststellenleiterin. Ich begrüße hier im Studio Kriminalhauptkommissarin Kerstin. Hi.
Hi.
Kerstin, du bist hier in einem Podcast-Format. Man sieht uns nicht. Nicht, dass man uns nicht vorzeigen könnte, sage ich jetzt einfach mal. Aber das bringt das Format mit sich. Aber dich hat man trotzdem ganz oft schon gesehen. Und viele haben dich gesehen und wissen es gar nicht. Mhm. Denn du bist, das heißt Key Visual.
Ja.
Heißt das, habe ich mir sagen lassen. Du bist ein Key Visual-Gesicht der hessischen Polizei. Du warst auf vielen Werbeplakaten, ne?
Genau. Und jetzt, glaube ich, auch noch auf einem Bus.
Also herzlich willkommen, ich freue mich, dass du heute hier bist.
Danke, ich freue mich auch, ja.
Und du warst, man hört es an deinem Rang, auf dem Plakat natürlich eine Kriminalpolizistin.
Genau, und das bin ich auch immer noch.
Das bist du natürlich, ich meinte jetzt für die Werbung, warst
ja,
du dort,
ja, ja.
Hast du dargestellt, mhm. Genau, bist du. Bist aber auf einer Polizeistation, also mitten unter Schutzpolizistinnen
genau.
Und Schutzpolizisten. Wie es dazu kam, da reden wir jetzt gleich drüber. Jetzt würde uns natürlich erstmal ein bisschen was über dich interessieren und wo du genau Dienst versiehst. Denn da, wo du arbeitest, machen viele Urlaub oder fahren in ihrer Freizeit gern hin.
Genau, und das ist im schönen Rüdesheim. Das ist der äußerste Zipfel vom Rheingau-Taunus-Kreis, angrenzend an St. Goarshausen. Dann ist das schon Rheinland-Pfalz und am schönen Rhein. Ja, das ist tatsächlich... da, wo andere Urlaub machen. Wunderschöne Dienststelle und ein sehr schönes Dienstgebiet, sehr viel Land und Ländlichkeit und Weinberge und Straußwirtschaften.
Ja, man kann sich's dort gut gehen lassen.
Genau.
Aber dort wird natürlich auch ernste Polizeiarbeit betrieben. Deswegen bist du heute hier, darum reden wir um deine Funktion. Du bist dort Dienststellenleiterin, aber zur privaten Person, Kerstin, noch vielleicht 2, 3 Sätze. Was dürfen wir noch über dich erfahren?
Also ich bin 52 Jahre alt und wahrscheinlich das älteste Key Visual. Aber,
das hört sich jetzt sehr brutal an.
Nein, es ist nicht brutal. Ich sag mal vom Alter her, ja. Aber warum soll man auch nicht mit einer erfahrenen Beamtin Nachwuchswerbung betreiben? Also dann sieht man ja auch vielleicht, wohin der Weg führen kann. Genau, habe einen erwachsenen Sohn mit 19 Jahren und habe 1990 angefangen bei der Polizei im Mittleren Dienst in Kassel und war dann auf dem legendären HL, dem Hauptwachtmeister-Anwärter-Lehrgang auf der HPA damals, für ein halbes Jahr in Wiesbaden und dann gab es da den Abschluss der Ausbildung, also 2,5 Jahre mittlerer Dienst und dann war ich erstmal in der Bereitschaftspolizei.
Aber eine Frage habe ich noch, Kerstin, weil bei mir ist ja so, ich bin ja gebürtig eher aus dem Ländler, also ich bin aus Monnem.
Mhm.
Hört man mir, hoffe ich zumindest, jetzt nicht immer an, nichts gegen den schönen Dialekt aus Mannheim, aber für die Moderation wäre es vielleicht manchmal für alle nicht so verständlich. Du kommst auch nicht aus Hessen gebürtig, ne?
Nein.
Und bei dir hört man es definitiv, weil du ein sehr, sehr gutes Hochdeutsch sprichst.
Genau.
Du kommst also gebürtig woher?
Aus Hildesheim, das ist bei Hannover, also in Niedersachsen. Und ja, wir sind so ziemlich dialektfrei. Wenn ich mit meinen Eltern telefoniere, verstehen die mich manchmal nicht mehr. Also die brauchen dann Dolmetscher. Ich muss das ein oder andere übersetzen.
Ja, und dann hat es dich aus Niedersachsen also ins Hessenland gezogen?
Genau. Ja, ich hatte verschiedene Bewerbungen versendet, damals an verschiedene Polizeien. Hessen hatte sich als erstes zurückgemeldet, mich als erstes eingeladen. Da war ich dann und habe zugesagt und bin dann seitdem Hessen treu.
Ja, 1990, das heißt also, du hast im mittleren Dienst angefangen.
Ja.
Wie du gesagt hast, war es in der Bereitschaftspolizei und dort warst du auch in einer ganz besonderen Einheit, glaube
ja,
ich.
Ja,
ne?
Genau. Das nannte sich Aufklärungszug, also... Das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Im Prinzip haben wir Wehrtransporte begleitet und sind durch ganz Deutschland gefahren, und hatten die Bundesbank Gelder von Frankfurt dann bis nach Kiel begleitet oder bis nach München und hatten dann immer eine Nacht Aufenthalt und sind dann am nächsten Tag im Konvoi wieder zurückgefahren.
Ja, hört sich sehr aufregend an.
Ja, das war eine schöne Zeit, war eine Spezialeinheit und es hat schon auch Spaß gemacht, ja.
Jetzt wissen wir anhand deines Rangs oder anhand deiner Bezeichnung Kriminalhauptkommissarin, dass du bei der Kriminalpolizei bist, aber du hast ja bei der Schutzpolizei angefangen.
Genau.
Wie kam es da zu dem Wechsel dann? Von der Beppo, wie ging es da weiter?
Von der Beppo ging es dann weiter. Da war ich erst abgeordnet, auch ins schöne Südhessen und war bei der Fahndung und fand es dieses Operative halt auch ganz toll, das Arbeiten und das Ermitteln auch. Und dann musste ich aber wieder zurück in die Bereitschaftspolizei und habe mich dann auf eine freie Stelle bei der Schutzpolizei beworben in Kelsterbach. War dann einige Zeit in Kelsterbach und da gab es dann eine Ausschreibung bei der Kriminalpolizei beim Rauschgift in Rüsselsheim. Und da bin ich in Rüsselsheim dann gelandet beim Rauschgift und habe dann da den Übernahmelehrgang von S zu K gemacht. Das waren verschiedene Module. Man musste verschiedene Stationen durchlaufen bei der Kriminalpolizei, Staatsschutz, K11, K12, also die üblichen und Betrug. Und dann Ende 1999 war ich dann fertig mit dem Übernahmelehrgang und war dann quasi eine Kriminalpolizistin im mittleren Dienst dann damals.
Jetzt bist du im Gehobenen, das heißt, du hast dann nochmal studiert.
Ich habe dann anschließend nochmal weiter studiert oder mich weiter ausgebildet und zwar 2001 habe ich dann studieren dürfen, habe dann 2001 angefangen in Wiesbaden, habe ein Jahr lang studiert, dann musste ich kindbedingt Pause machen, anderthalb Jahre, und habe dann weiter studiert und bin dann 2005 fertig geworden.
Das war so möglich, also ohne Probleme dann sozusagen in der...
Ja, ich habe die Zwischenprüfung geschrieben und dann kam mein Sohn zur Welt und dann habe ich anderthalb Jahre zu Hause verbracht und dann hieß es, ja, willst du weiter studieren? Und das wäre schon gut, dann habe ich weiter studiert und wie gesagt, 2005 war ich dann fertig, habe während des Studiums eine Umsetzung geschrieben von Südhessen nach Westhessen, weil ich heimatnah eigentlich eingesetzt werden wollte und das hat dann funktioniert. Dann bin ich aber nicht bei der Kripo gelandet, sondern wieder bei S und war dann beim dritten Revier in der Ermittlungsgruppe hier.
Drittes Revier hier in Wiesbaden?
Genau.
Also warst du erstmal Ermittlerin dann?
Genau, ja. War ich auch erst in Teilzeit, durfte dann auch mal in verschiedenen AGs mitarbeiten bei K11, die hatten dann eine Serie von Überfällen auf Spielotheken. Da hatte ich dann die Möglichkeit, mal in so eine Abordnung zu gehen, zu K11 wieder. Und war aber sonst die meiste Zeit auf dem dritten Revier. Hab dann die Möglichkeit bekommen, eine Personalentwicklungsmaßnahme zu machen, als Ermittlungsgruppenleitervertreterin beim zweiten Revier in Mainz-Kastell damals. Heute sind die in Mainz-Kostheim, die sind auch umgezogen. Ja, und dann bin ich 2017 wieder zurück aufs dritte Revier und hatte dann da die Möglichkeit, eine Personalentwicklungsmaßnahme als Ermittlungsgruppenleiterin zu machen.
Und das war sozusagen das Sprungbrett für deine jetzige Funktion?
Genau, genau.
Ja, und jetzt bist du seit wann Leiterin der Polizeistation Rüdesheim?
Seit dem 1.2. diesen Jahres.
Ja, also erstmal vielen Dank für den Abriss deiner Vita. Das ist ja schon interessant, ne? Wie sich bei der Polizei dann mancher entwickelt und wie dann die Wege sind. Und in deinem Fall sogar mit kurzen Unterbrechungen wegen der Geburt deines Sohnes. Ja, da werden wir vielleicht auch später nochmal drauf zurückkommen, wenn es ums Thema geht, Vereinbarkeit, Familie und Beruf, ist ja auch immer ein sehr, sehr interessantes Thema für viele, die zur Polizei möchten. Ja, du bist Dienststellenleiterin. Jetzt sagen manche so flapsig, naja, du bist ja die Chefin, ne? Von der Station, vom Revier. Das ist es natürlich so erstmal schon, aber da steckt ja eine Menge dahinter. Das Portfolio einer Dienststellenleitung ist ja sehr, sehr groß. Wie würdest du denn deinen Job so prägnant beschreiben? Was macht den Job der Dienststellenleiterin aus?
Neben der großen Vielfalt ist aber ein zentrales Thema ist die Personalführung und das Schaffen von Rahmenbedingungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Also das klassische Personalmanagement.
Genau.
Wie machst du, also wie sieht dann da deine Tätigkeit aus, dass du eben diese Rahmenbedingungen schaffen kannst? Hast du da ein Beispiel oder?
Ja, es gibt ja immer diese Personalersatztermine zweimal im Jahr. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möchten sich ja gerne auch mal persönlich verändern und schlagen dann Weg ein und wollen in die Stadt auf ein Revier oder sie möchten nochmal in irgendeine Spezialeinheit. Das heißt, dafür muss es wieder Ersatz geben und einfach sich dann darum kümmern, dass es Ersatz gibt für die Kolleginnen und Kollegen, die die Dienststelle verlassen, dann den Ersatz adäquat aussuchen. Oder aber, wenn es dann darum geht, um Beurteilungen, ja, dann gibt es verschiedene Runden, in denen diese Beurteilungen besprochen werden, dass man auch das Personal oder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dahin führt, dass sie in eine Beförderung kommen. Zu schauen, dass die Dienstpläne oder der Dienstplan befüllt ist, dass ja, da auch mit dem Fürsorgegedanken drauf zu gucken, dass nicht zu viele Umläufe gemacht werden, aber trotzdem muss irgendwo alles bestückt sein. Also es ist immer so eine Gratwanderung. Also
ist ein großer Teil der Tätigkeit.
Ist ein sehr großer Teil, ja. Das hört sich jetzt vielleicht, wenn man es erzählt, wenig an, aber das nimmt einen großen Teil des Tages in Anspruch tatsächlich.
Du hast als Leiterin dort eine Unterstützung? Hast du so eine Art Führungsgruppe, die dich da unterstützt bei dieser Tätigkeit?
Ja, ich habe einen Ermittlungsgruppenleiter, das ist mein Vertreter. Mhm. Und dann habe ich im Bereich E&O, das ist Einsatz und Organisation, auch eine Mitarbeiterin, die mich halt auch sehr gut unterstützt. Also ohne die zwei und das Geschäftszimmer ist es natürlich nicht möglich. Es ist keine One-Man-Show oder One-Woman-Show, ist es nicht, nein.
Ja, sonst könntest du heute auch jetzt nicht hier im Studio sein.
Das, genau, ganz gut. Genau.
Mhm. Inwiefern musst du denn Vorbild sein? Das ist ja auch immer wieder ein Thema, ne? Führungskräfte müssen Vorbild sein. Wie spürst du das? Also wie ist dir das so vielleicht im letzten Dreivierteljahr bewusst geworden?
Also für mich heißt Vorbild sein das Vorleben, also das ansprechbar sein. Und wenn jemand mit Nöten oder mit Problemen kommt, dass ich mich diesen Problemen annehme, dass ich versuche oder dass wir versuchen, eine gemeinsame Lösung zu finden, ja. Das Beste ist natürlich, wenn jemand mit einem Problem kommt, dass er sich schon eine Lösung überlegt hat. Das wäre das Einfachste. Ist auch oft so, wenn die sich tatsächlich damit auseinandersetzen und nicht einfach sagen, oh, das ist jetzt blöd, sondern sie kommen einfach mit einem Problem und haben sich aber schon was überlegt, wie man das realisieren kann, umsetzen kann. Und das ist natürlich schon toll. Also das ist dann eine sehr gute Mitarbeit.
Kerstin, wir sind ja gerade immer noch, wo wir jetzt hier diesen Podcast machen, die Folge in der Pandemiezeit.
Ja. Ne?
Und ganz viel ist immer die Rede von Homeoffice und wir arbeiten nicht in Präsenz. Das ist natürlich auch bei der Polizei Hessen so. Ganz viele Bereiche gehen hier bei uns ins Homeoffice und haben die Möglichkeit, digital zu arbeiten. Mhm. Du bist Leiterin einer Polizeistation. Dort arbeiten Menschen im Streifendienst. Die machen das nicht im Homeoffice, ist klar.
Nee.
Und auch deine Präsenz ist da wahrscheinlich wichtig und gefragt, ne?
Ja, ich möchte auch da sein. Also ich möchte auch ansprechbar sein, wenn es Probleme gibt. Also ich würde mich jetzt eigentlich wie ein Kapitän sehen und der Kapitän geht als letztes vom Schiff. Und so würde ich es für mich jetzt auch sehen. Also ich wäre, wenn ich müsste, dann würde ich als Letzte gehen wollen. Also ich möchte erstmal da sein und Dinge regeln können, wenn es da irgendwelche Schwierigkeiten gibt. Aber es gibt natürlich Positionen bei mir auf dem Revier oder auf der Station im Ermittlungsbereich, da würde ich das natürlich jederzeit ermöglichen wollen, wenn da Bedarfe sind. Ja.
Spielt da auch die Kommunikation einfach eine große Rolle als Vorgesetzte, dass man auch viel kommunizieren muss und diese direkte Kommunikation wichtig
ist? Ja, das ist so. Es sind einfach so, das ist dieser Austausch, einfach morgens aufs Revier zu kommen. Also ich sage immer Revier, weil hier in Wiesbaden heißt es Revier, da heißt es Station. Also das muss ich noch.
Für die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer ist das ja Revier, ne? Das ist auch okay.
Ein bisschen, da muss ich auch gendern. Klar. Also wenn ich morgens auf die Station komme, ist natürlich immer erstmal die Frage, wie war der Nachtdienst, was gibt es oder was gab es, liegt noch irgendwas an, muss man noch irgendwas regeln, seid ihr alle gesund geblieben, ist jemand verletzt, gibt es Gesprächsbedarf nach einem tödlichen Unfall, wenn die Leute oder die Praktikantinnen, Praktikanten irgendwie noch nicht so viel Berufserfahrung haben, vielleicht einen Schock haben oder bevor es ein traumatisches Festhalten an dieser Situation gibt, dass man einfach irgendwo spricht und auch Gesprächsmöglichkeiten vermittelt. Das kann man vom Telefon aus meiner Meinung nach nicht machen. Also ich für mich sehe das so. Mit Sicherheit gibt es die eine oder andere Konstellation, aber ich finde es wichtig, da zu sein und einfach, wie gesagt, ansprechbar zu sein und auch zu unterstützen. Also wenn das Telefon klingelt, gehe ich auch dran. Ob ich dann immer helfen kann, weiß ich nicht, aber ich bin zumindest da und kann meine Stimme leihen.
Also es geht auch viel um Kümmern, ne? Wirklich klassisches Kümmern in der Arbeit mit Menschen. Das ist der eine Teil, aber du musst ja auch sehr bewandert sein in den polizeilichen Vorgängen. Ja, jetzt bist du natürlich eine Ermittlerin, wenn es jetzt um Strafverfahren geht oder Strafsachen, bist du wahrscheinlich sehr, sehr firm mit. Wie ist es dir ergangen, als Kriminalpolizistin in dieses schutzpolizeiliche Feld reinzukommen? Stichwort Verkehrssektor. Weil auch Unfälle laufen ja über deinen Schreibtisch und du musst drüber gucken und sagen, ja, passt alles so, wie der geschrieben ist, können wir rausgeben.
Genau, da musste ich mich wieder so ein bisschen reinfuchsen in das Thema und einlesen, aber das funktioniert. Ich habe ja auch Unterstützer, ich kann auch immer fragen, also das ist jetzt nicht das Problem. Für mich ist es wichtig zu wissen, nicht nur jetzt die Verkehrslage, sondern wie ist auch die Kriminalitätslage, womit beschäftigen sich die Kolleginnen und Kollegen auf der Station, also sowohl die in der Ermittlungsgruppe als auch im Streifendienst. Wo haben wir Schwerpunkte, sagen wir mal Unfallschwerpunkte oder wo haben wir Kriminalitätsschwerpunkte? Also ich bin sehr viel auf Zulieferungen von den Kolleginnen und Kollegen angewiesen, dass sie mir Input geben, dass ich mir ein Bild machen kann über die Lage halt immer.
Und wenn du die Lage analysiert hast, kannst du dann auch sagen, also Leute, ich habe gemerkt, hier haben wir einen Schwerpunkt, da hätte ich jetzt gern mal die nächsten 2 Wochen verstärkt Kontrollen und teilst dann dementsprechend auch deine Kräfte ein?
Ja, genau, so ist es. Aber in der Regel kommen die schon auf mich zu und nehmen das selber auch wahr. Also das ist ja nicht nur so, dass ich jetzt da der Guru bin, der alles feststellt. Nein, das ist, sagen wir mal, die Ermittlungsgruppe, die arbeitet autark. Auch so die Kolleginnen und Kollegen im Schichtdienst, denen fallen halt auch die Dinge auf. Und das sagen die mir und dann, was können wir machen? Und dann erarbeiten wir ein Konzept und dann wird es umgesetzt.
Du arbeitest auch, glaube ich, als Dienststellenleitung ja auch mit der Stadt zusammen, ne? Also
genau.
In der du dort sesshaft oder in der die Station sich befindet. Mhm. Wie ist die Zusammenarbeit mit Stadt, Gemeinde, Ordnungsämtern, glaube ich, wahrscheinlich auch, ne?
Ja, genau. Also es ist eine andere als jetzt hier in der großen Stadt. Mhm. Also man ist da doch enger beineinander und ich habe die 4 Städte da, Lorsch, Rüdesheim, Oestrich-Winkel und Geisenheim. Sowohl mit den Bürgermeistern als auch mit den Ordnungsämtern ist halt ein Austausch in manchen Sachen. Auch gerade jetzt wieder pandemiebedingt mit Corona-Streifen und wenn es jetzt um Weihnachtsmärkte geht und Kontrollen, gemeinsame Kontrollen zum Beispiel, hatten wir auch mal angestrebt. Und also da ist ein enger Austausch.
Und wenn es jetzt zu so Einsatzlagen kommt, Einsatzlagen oder wenn jetzt zum Beispiel Demonstrationslage vielleicht mal bei euch ist oder auch ein Weihnachtsmarkteinsatz, ganz normal. Mhm. Bist du da irgendwie auch operativ am Start oder ist deine Tätigkeit wirklich mehr primär Schreibtisch? Oder bist du auch einfach mal draußen mit deinen Leuten dann vor Ort?
Ja, also sowohl als auch. Also ich bin auch draußen. Natürlich, wenn ich die Polizeiführung habe, dann bin ich auch draußen. Dann bin ich auch draußen ansprechbar und ich laufe auch mit, wie jetzt bei den Friday for Future Demonstrationen oder Kundgebungen, die wir hatten. Ansonsten, na klar, auch die Schreibtischarbeit. Aber da habe ich auch die gute Unterstützung von meiner E&OIN, also von Einsatz und Organisationen, die mir dann die Durchführungspläne und so weiter schreibt. Also das ist, wie gesagt, alleine muss ich das nicht machen. Wir sind da ein gutes Team.
Du hast vorhin gesagt, wenn du morgens anfängst, dann erstmal abklären, geht's euch gut, was war die Nacht? Wann fängst du denn an? Wie sind denn so deine Arbeitszeiten? Du arbeitest ja nicht im Schichtdienst als Dienststellenleiterin.
Nee, also das Unterschied zwischen 6 und 7. Also meistens so 6:20 bin ich auf der Dienststelle.
Oh, sehr früh, ne?
Ja, aber das ist einfach für mich, ich bin Frühaufsteher. Also.
Und ist es auch wichtig, dass du vielleicht noch die Nachtschicht mitkriegst und dann die Tagschicht begrüßt?
Ja, also ja, das ich weiß nicht, das habe ich aber schon immer so gemacht. Also das war auch auf dem 3. Revier schon so und das... Weiß nicht, wenn man so konditioniert ist, ist es schwer, das wieder abzustellen. Ja, doch. Aber für mich ist es gut, weil dann sehe ich die Leute aus dem Nachtdienst und sehe dann den Tagdienst. Also bin dann bei der Übergabe des Wachtisches live dabei.
Was passiert da so alles bei der Übergabe des Wachtisches?
Ja, Vorgänge, die jetzt in der Nacht aufgenommen worden sind, die im Tagdienst von der Schicht weiter bearbeitet werden müssen, wo man sich nochmal kümmern muss, wo man nochmal anrufen muss oder nochmal einen Fax verschicken. Das zum Beispiel, so Sachen, die dann im Tagdienst weiter bearbeitet werden müssen.
Viele, glaube ich, interessiert so ein bisschen auch, wie ist das eigentlich bei euch? Ihr seid ja sehr hierarchisch bei der Polizei, sind wir. Aber deine Mannschaft und du, ihr seid wahrscheinlich per Du, oder? Wie ist das bei dir?
Ja. Also als ich ankam, hat mich ein Teil gesiezt. Das fand ich erstmal ganz befremdlich.
Ja.
Aber das konnten wir dann ganz schnell auflösen und wir sind bei einem kollegialen Du. Ist einfacher.
Ja. Im Umgang dann auch mit schwierigen Situationen?
Ja, finde ich schon. Also es ist, wenn man es nicht anders kennen würde, aber ich finde, es ist vertrauensvoller. Vielleicht kann bei einem Du kann man mal eher sein Herz ausschütten.
Wie oft kommt das denn vor, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu dir kommen, Kerstin, können wir mal die Tür zumachen, ich habe was auf dem Herzen. Ist das
ja, das kommt
häufiger?
Schon vor, ja.
Das heißt, du bist wirklich auch erste Ansprechperson in so Fällen? Und
Ja, ich versuche dann natürlich auch zu helfen, wie gesagt, Lösungen zu finden und dann gucken, an welche Stellen kann man sich noch wenden, wenn irgendwo was ist. Ja, also die Probleme sind ja vielfältig, ja.
Ja, du hast es vorhin gesagt, du bist Mutter eines erwachsenen Sohnes, 19 ist er, ne?
Ja.
Und ja, wie war das bei dir damals, diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Du hast gesagt, du warst gerade im Studium, du hast dann pausiert, das war kein Problem, das ist auch heute, glaube ich, übrigens kein Problem. Wie ist es dir da so ergangen und wie ist es jetzt, wo du Chefin bist dort in der Polizeistation und du hast Mitarbeiterinnen, denen es vielleicht genauso jetzt geht, sind schwanger, was kannst du denen mitgeben, Erfahrungswerte, wie kannst du die Bedingungen schaffen, sage ich mal, um genau das zu schaffen, ne? Diese Vereinbarkeit?
Also da sind wir wieder bei den Rahmenbedingungen. Mhm. Rahmenbedingungen gibt es ja. Das heißt, man kann in Teilzeit arbeiten, man kann teilweise im Homeoffice arbeiten, je nachdem, wo man, also auf welcher Stelle man sitzt. Im Schichtdienst ist es natürlich im Homeoffice schwierig, aber da kann man entsprechend Teilzeit arbeiten und da haben wir auch verschiedene Modelle bei uns auf dem Revier, dass manche einfach nur Nachtdienste machen, weil sie im Tagdienst zu Hause sind und im Nachtdienst ist dann der Mann zu Hause, da kann man sich mit der Kinderaufsicht und Betreuung ganz anders absprechen. Und für die Kolleginnen und Kollegen im Tagdienst gibt es die Möglichkeit, im Homeoffice dann zu arbeiten und das wird auch angenommen, also das funktioniert auch. Als ich damals angefangen habe, gab es noch keine Homeoffice-Möglichkeiten. Das heißt, Kindergarten ist dann um 12 Uhr zu Ende, dann Stift fallen lassen, nach Hause fahren, Kind holen, Essen kochen. Also man hatte das damals noch nicht.
Und, war vielleicht anstrengend auch.
Dann, war sehr anstrengend schon. Und dann ist natürlich es ist ein großer Spagat zwischen dem Muttersein und dem Kolleginsein, wenn man alles hundertprozentig machen möchte. Also wenn man da ist als Mutter, ist man Mutter und wenn man auf der Dienststelle ist, ist man halt Kollegin. Und dann aber so zu switchen und zu sagen, okay, jetzt lasse ich den Stift fallen, ich habe vielleicht jetzt hier gerade noch eine Lage, das ist manchmal schwierig. Oder es war schwierig. Aber das kommt auch, glaube ich, immer aufs Naturell an der Person, die da arbeitet.
Weil du sagst, es war schwierig. Würdest du sagen, es hat sich da viel in den letzten Jahren getan, einfach in diesem Thema?
Ja, es hat sich viel getan. Es hat sich viel getan, aber ich glaube immer noch, das ist so ein bisschen die Einstellung der Frauen, dass man immer alles hundertprozentig machen muss, also machen möchte. Und da einfach alles zufriedenstellend macht auf der Arbeit und dann aber ganz, ganz schnell nach Hause und da dann auch die Mutterrolle wieder übernimmt. Also es ist spannend, es ist anstrengend und ich glaube, selbst wenn wir super Rahmenbedingungen haben oder noch bessere Rahmenbedingungen haben, es liegt immer an der Einstellung der Frau, die halt das ausübt. Und das ist, wenn man perfekt oder das alles perfekt machen möchte, dann ist das immer schwierig.
Und diese Erfahrungswerte kannst du jetzt jungen Kolleginnen zum Beispiel mit auf den Weg geben, die in so einer Situation sind
bei dir? Genau. Das einfach das zu tun, was man gerade macht. Also wenn man auf der Dienststelle ist, ist man auf der Dienststelle und wenn man zu Hause ist, ist man zu Hause. Aber ja, es ist schwierig, da einen Ratschlag zu geben, dass man, wenn man auf der Dienststelle ist, nicht an seine Kinder denken soll. Das geht ja auch nicht. Also, aber auf jeden Fall, was ich sagen möchte, ist, dass wenn so Sachen bei mir, so Probleme bei mir sind oder zu mir getragen oder mir zugetragen werden, dann habe ich da natürlich ein offenes Ohr und habe ein Verständnis dafür. Ja, und sage hier, nimm deinen Laptop mit oder lass ihn hier, geh nach Hause, kümmer dich. Und das Kind oder die Familie ist jetzt erstmal wichtiger.
Auch das Aufgabe einer Chefin.
Genau, das wäre so die Botschaft, die ich mitgebe.
Jetzt waren wir ja schon fast so ein bisschen im privaten, ne? Also Bereich. Und ich würde gerne noch privater werden, Kerstin,
wenn's okay ist.
Ja, es gibt hier bei uns eine Rubrik, wo Zuhörerinnen und Zuhörer noch ein bisschen mehr erfahren von unseren Gästen hier. Und deswegen würde ich jetzt gerne unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen.
Hinter die Absperrung.
Aha.
Ja, und dafür habe ich was mitgebracht, was ich dir jetzt gebe. Es sind zwei Gegenstände, die dir was sagen müssten, die mit deinem Privatleben ein bisschen was zu tun haben.
Aha.
Ist das okay?
Ja, ja? Ich bin gespannt.
So, gib dir mal hier eine Tasche. So, dann musst du mal gucken, was wir dir da mitgebracht haben.
Ich fühle es.
Du fühlst es. Also mir hat das eine überhaupt nichts gesagt. Genau das da. So, muss mal kurz beschreiben, was das ist.
Also
sieht
das
für mich aus wie ein Ziegel. Baustein.
Ja, man könnte es so sehen, das ist kein Karate-Ziegel, den man durchschlagen muss.
Ja.
Weil das habe ich auch mal gemacht. Also
ach,
nicht
ja.
Ziegel durchschlagen, sondern Karate vor der Polizei.
Wow.
Quasi, aber nein, das ist ein Yoga-Block.
Ein Yoga-Block?
Ein Yoga-Block.
Also, das habe ich wirklich noch nie gesehen. Was macht man damit? Du machst Yoga, also in dem Fall.
Ja, ich bin Yoga-Lehrerin.
Sogar Lehrerin? Okay.
Mhm. Ich habe eine Ausbildung gemacht und bin Yoga-Lehrerin. Also, wenn jetzt nicht Corona wäre, dann könnte ich auch unterrichten, aber so ist das alles ein bisschen schwierig mit den ganzen Hygienevorschriften und so. Also, ich unterrichte mich im Moment selber. Aber dieser Yoga-Block sagt mir natürlich was. Das kann man benutzen, um quasi seine Arme zu verlängern. Das heißt, wenn man sich nach vorne beugt und im Idealfall kommt man mit den Fingern auf den Fußboden, kann man das nehmen, um den Arm zu verlängern, damit man die Finger auf den Block legt und der Block auf den Boden kommt. Und dann hat man, also man nimmt in der Regel zwei zum Yoga und hat dann Kontakt zum Boden.
Ah, jetzt haben wir was gelernt.
Genau.
Das ist ein Yoga-Block.
Ein Yoga-Block.
Ich habe in Vorbereitung auf diese Folge etwas gehört. Es gibt eine Position im Yoga, die heißt der herabschauende Hund.
Ja.
Was ist das?
Wenn ich das jetzt vormache, nee, sieht das keiner.
Nicht,
soll ich das sagen?
Nee. Aber das gibt's, ne?
Ja, das ist im Prinzip. Also, wenn man sich einen Hund betrachtet,
ja,
der jetzt auf dem Boden gelegen hat und aufsteht.
Aha.
Dann streckt er erstmal die Beine.
Ah, ja.
Und dann streckt er die Hinterläufe und dann die Vorderläufe. Und wenn er aber die Vorderläufe noch eingeknickt hat und nur die Hinterläufe streckt, dann guckt der Popo nach oben und das ist dann der herabschauende
ach,
Hund.
Okay, okay. Also gibt da, wie viel gibt es denn da so, was man da alles machen kann im Yoga? Weißt du das? Das sind ja Hunderte,
es gibt
wahrscheinlich.
Ganz viele.
Ja.
Also an der Zahl kann ich es jetzt nicht benennen. Da gibt es auch unterschiedliche, das nennt sich dann Asanas. Das ist eine Position, die man einhält. Und je nachdem, was man für ein Yoga macht, gibt es da wieder nochmal Unterschiede. Aber es gibt alleine mehrere Hundpositionen. Also herabschauender Hund, dreibeiniger Hund, heraufschauender Hund. Ja.
Also das ist ja sehr spannend. Wäre nochmal eine extra Podcast-Folge, merke ich schon. Gibt ja auch Podcasts zum Thema Yoga, natürlich. Aber wir haben noch was mitgebracht, was mit einem Hobby von dir zu tun hat.
Laufen.
Laufen.
Ja, genau,
Laufschuh.
Laufen. Ja, das mache ich auch. Das ist für mich auch so in Fleisch und Blut übergegangen, zweimal die Woche oder dreimal die Woche einfach so 6 Kilometer, 7 Kilometer zu laufen.
Ist das ein guter Ausgleich zu deiner
ja.
Tätigkeit als Dienststellenleiterin?
Ja, ja. Ja, weil dadurch, dass ich nicht mehr ermitteln muss, darf, soll, nein, wie soll ich sagen, dadurch, dass ich nicht mehr ermittle,
nicht mehr. Ja.
Sondern doch überwiegend am Schreibtisch sitze und auch telefoniere und eben im Büro die Präsenz da habe, fehlt mir so ein bisschen diese Bewegung und die hole ich mir dann durchs Laufen.
Sehr schön. Das war schon das Feature hinter der Absperrung.
Mhm.
Danke, dass du das mitgemacht hast und diesen kleinen Einblick gewährt hast in dein Privatleben. Komme ich nochmal ganz kurz zurück auf deine Funktion, also ins Dienstliche. Was würdest du sagen, ist die größte Herausforderung als Dienststellenleiterin? Kannst du das schon jetzt sagen nach einem Dreivierteljahr?
Die größte Herausforderung ist tatsächlich das Personal, also die Personalführung, da eine gute Stimmung zu behalten, ein Gleichgewicht zu haben oder für ein Gleichgewicht zu sorgen und für eine, also so eine Waagschale zu halten. Also jetzt nicht wie Justitia, sondern einfach so gucken, geht's meinen Kolleginnen, Kollegen, Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, geht's denen gut? Das ist eine sehr große Herausforderung, aber die mir halt auch Spaß macht.
Ja, siehst du, da wäre ich schon bei der zweiten, letzten Frage. Genau, was macht dir am meisten Spaß als Dienststellenleiterin? Also das hängt genau damit auch zusammen.
Genau, der Umgang mit dem Personal. Also die Personen, die meine Dienststelle mit Leben befüllen. Also das ist das eben. Also ich sehe mich so, wenn ich jetzt alleine vorweggehe und die nicht mit mir gehen, dann ist das so. Also die können ohne mich, aber ich kann nicht ohne sie. Also ich bin quasi auf meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angewiesen. Also das ist halt schön, wenn man dann gespiegelt bekommt, dass man das eine oder andere dann doch richtig macht.
Sehr schön. Dann wünsche ich dir und deinem Team, dass ihr die Wege stets gemeinsam geht.
Dankeschön.
Ja, liebe Kerstin, das war's schon. Vielen Dank, dass du heute hier warst und solch interessante Einblicke in deinen Dienstalltag, aber auch in deinen privaten Background gegeben hast. War es für dich schön? Hat es dir Spaß gemacht?
Ja, es ist mal was ganz anderes also.
Ja, ne?
Ja.
Keine Vorgänge, kein, ja, Computerbearbeitungssystem, sage ich mal.
Genau.
Mikrofon, was ganz anderes. Ja, ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Bleib gesund und
Dankeschön.
Komm sicher zurück ins schöne Rüdesheim.
Ja.
Ne? Das war Kugelsicher, heute mit Kriminalhauptkommissarin Kerstin, Leiterin der Polizeistation Rüdesheim am Rhein. Bei euch möchte ich mich bei der Gelegenheit auch mal herzlich bedanken für die Zeit, die ihr euch fürs Zuhören genommen habt heute. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, euch auch beim nächsten Mal hier bei Kugelsicher begrüßen zu dürfen, wenn es wieder heißt, kein Gelaber, alles echt. Bis dahin, macht's gut, tschüss. Kugelsicher.